ARD Sounds.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Wolters, hallo. Und zu Gast ist mit Benjamin Perry ein Koch. Und da bin ich ehrlich gesagt immer so neugierig, wie bei Menschen vom Fach so das Alltagsessen aussieht. Ich hatte schon Köche zu Gast, die starteten dann morgens mit einer Suppe. Wie sieht dein ideales Frühstück aus?
Ja, das ideale Frühstück oder generell das Frühstück. Köche haben ja oft nicht so viel Zeit. Man kann festhalten, ich bin auf jeden Fall salzig.
Gut.
Mit Süßen kann ich nicht so viel anfangen. Morgens zumindest nicht. Ich bin klassisch Rührei, finde ich super. Geht schnell, ist nahrhaft. Man kann das auch super variieren in verschiedenen Dingen. Am Wochenende ist es dann gerne mal auch auf Brot mit Toppings und Kresse und Chiliöl oder so, also so wie im Restaurant heißt das dann zu Hause immer.
Okay, mach's wie im Restaurant.
Genau. Aber genau, das ist so ein bisschen pragmatisch, aber ich bin wirklich Team Rührei.
Die Küche, das Kochen gehörten für SWR1 Leutegast Ben Perry eigentlich immer schon dazu. Fing das klassisch bei dir an, dass du zu Hause, was weiß ich, über die Schulter geguckt hast und mitgekocht hast?
Also ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe
streiche ich gleich. andere Vita.
Nein, also es ist so, dass ich tatsächlich, also das ist ja oft die Geschichte, dass man
genau.
Sagt, ich habe schon als klein. Ich habe zu Hause jetzt, da hat die Kulinarik nie so eine riesig große Rolle gespielt. Ich habe allerdings eine Oma, die eine schwäbische Oma, die kommt aus Süßen. Süßen Kuchen essen heißt es doch.
Genau. Also da,
und bei der war ich als Kind ganz häufig und da habe ich unheimlich viel Kulinarik immer mitbekommen, also eben die Klassiker, dann Maultaschen und Spätzleschaben und da habe ich wirklich, gibt's so Bilder, wie ich als kleiner Bub dann da kaum über den Topf gucken kann. Da hat mich praktisch die Kulinarik schon früh gepackt. Das war eher so der Zugang für mich und ich habe aber dann eigentlich erst mit meiner Lehre tatsächlich entdeckt, wie viel Spaß mir das macht und wie sehr ich auch da, ja, also wie sehr mir das liegt.
Und die Lehre hast du nicht in einem 0815-Laden gemacht?
Nee, aber auch nicht in einem Sterneladen, sondern es war eben in Berlin ein Restaurant mit einem angeschlossenen Hotel. Und der große Vorteil war, dass die da wirklich selber gekocht haben und ich da viel Handwerk gelernt habe. Die haben die Soßen selber angesetzt, was ja auch nicht überall selbstverständlich ist. Und ich hatte dann einen Küchenchef, der mich sehr gefördert hat. Und ich habe dann schon in der Lehre auch angefangen, Wettbewerbe zu machen und irgendwie versucht, da möglichst viel mitzunehmen. Und ich war vorher ziemlicher Hallodri, was so die Schulzeit angeht, und habe sozusagen wirklich mit dem Beginn der Lehre hat es aufgehört. Und da habe ich so gemerkt, das ist irgendwie was mich wirklich packt.
Wie würdest du Schulhallodri definieren? Also das heißt, bist du durch die Klassen gerauscht oder hast du es irgendwie mit Ach und Krach immer gepackt?
Nee, ich glaube, ich war so ein typisches ADHS-Kind und einfach wild und schwer zu bändigen und habe auch viele Interessen gehabt. So schlimm war es nicht, wie es sich vielleicht dann anhört, aber es war zumindest nicht so, dass da eine klare Struktur irgendwo hingezeigt hat. Und mit der Lehre, ich weiß noch, da habe ich angefangen, da hat der Küchenchef gesagt, hör zu, du kriegst diese Lehrstelle, du musst Frühdienst machen das erste Jahr und wenn du in den ersten 6 Monaten einmal zu spät kommst, dann war es das. Oder wenn du einmal fehlst. Und das war schon ziemlich eine harte Ansage. Meine Mutter, weiß ich noch, die hat dann sich zwar gefreut, dass ich die Stelle bekommen habe, hat aber wahrscheinlich auch gedacht,
das schafft er nie.
Das wird schwierig. Und das habe ich aber dann durchgezogen. Und also insofern habe ich da ein bisschen das entdeckt, was mir wirklich Spaß macht und bin da auch beigeblieben immer.
Die Sterne-Gastronomie hast du dann aber hier in Baden-Württemberg dann auch wieder kennengelernt.
Genau. Also das ist ja oft so, dass man nach der Lehre erstmal so auf Wanderschaft geht. Und da ich eigentlich aus Heidelberg komme, also da bin ich zumindest den größten Teil meiner...
In Lörrach geboren, in Heidelberg groß geworden.
Genau.
Ne?
Bin ich jetzt hier wieder so ein bisschen zurückgekommen. Mein erster Job nach der Lehre war bei Vincent Klink in der Wielandshöhe. Und dann war ich in der Traube Thronbach. Und das ist natürlich war fantastisch. Also es war hart, wie man das ist ja auch schon eine Weile her. Also da war der Ton, glaube ich, auch nochmal ein bisschen anderer. Aber ich habe da unheimlich viel gelernt. Und dann bin ich aber wieder zurück auch nach Berlin, war beim Bobby Breuer. Also ich habe so ein paar Jahre Sternegastronomie dann gemacht und bin dann da aber auch wieder raus. Also das ganz bewusst. Ganz bewusst. Ich bin früh Vater geworden und habe einfach auch schon immer Interessensfelder neben der Küche gehabt. Und wenn man dann so 80 Stunden die Woche unterwegs ist und nie zu Hause und immer am Wochenende und so, das kann man eine Zeit lang machen. Und aber irgendwie habe ich dann gemerkt, ich muss mich anderen Dingen im Leben auch zuwenden können. Und bin dann raus aus der Sterneküche, aber bin immer in der Gastronomie geblieben. Und habe da ganz viele verschiedene Dinge auch ausprobiert. Und ich glaube, das macht's am Ende auch für mich jetzt in der Rückschau interessant. Ich war Einkaufsleiter in einem großen Gastrounternehmen in Berlin. Ich habe das Kochhaus mitgegründet. Das ist so ein Supermarkt, der nach Rezepten sortiert war. Also eher so im Einzelhandelsbereich. Und dann habe ich eben eine Schulküche geleitet, ziemlich lange in Berlin, eine Waldorfschule. Und habe da auch sehr Feuer gefangen für das Thema Schulernährung und kulinarische Bildung. Und bin jetzt seit auch fast schon 7 Jahren selbstständig mit meiner kleinen Kochschule in der Nähe von Berlin, in Stahnsdorf.
SWR1 Leutegast Ben Perry ist in Lörrach geboren, hat sich da allerdings nicht lange aufgehalten, in Heidelberg groß geworden und mittlerweile im brandenburgischen Zuhause. Trotzdem die Frage, welche Rolle spielt eigentlich so Rheintal, Schwarzwald, Baden-Württemberg für dich? Du hast eben die Oma in Süßen angesprochen.
Ja, die Oma in Süßen, genau. Und dann habe ich noch eine Oma gehabt, die eben in Kandern gewohnt hat. Mhm. Das ist die Mutter meiner Mutter. Und dort, da war ich auch nicht ganz so häufig, aber das ist auch ein ganz starker Bezug. Das war wirklich so eine Oma auch, wo ich mich noch erinnere, dass ich da als kleines Kind war, man dann rüber ist auf die andere Straßenseite zum Bauern und hat Milch in der Kanne geholt und frisches Brot und so. Also so richtig schöne, klassische Erinnerungen. Und ich habe, mein Vater lebt in Rheinfelden, ich habe Geschwister, die in Basel wohnen, also ich habe rein familiär einen Bezug zu der Region und ich finde es kulinarisch natürlich unheimlich spannend und habe auch durch meine Arbeit immer wieder Kontakt zu den Menschen, die hier ja kulinarisch tätig sind. Ich habe auch im Buch jetzt ja Leute besucht und vorgestellt und das sind eigentlich alles Leute, die ich schon vorher kannte und schätze und mich immer begleitet haben, die jetzt zufällig sozusagen alle hier aus der Region kommen. Und ich habe gedacht, das wäre doch mal spannend, das ein bisschen zusammenzufassen. Also meine eigene Geschichte, mich selber auch auf die Reise zu begeben, obwohl ich hier gar nicht alles aus dem, also mich hier so super gut auskenne. Das ist ja auch immer spannend, dann selber so ein bisschen zu gucken. Und eben die ganzen Menschen und vor allen Dingen auch das dahinterstehende Handwerk ja mal so in den Vordergrund zu stellen und zu beleuchten, weil da ist echt viel zu entdecken.
Du hast ja eben schon deutlich gemacht, als Koch gehört es irgendwie dazu nach der Ausbildung, dass man so ein bisschen durch die Welt tingelt und nochmal ein paar Stationen ansteuert, um auch neue kulinarische Eindrücke zu sammeln. Was würdest du denn sagen, was denn dann halt so die Küche hier bei uns dann ausmacht? Also Baden-Württemberg, das Badische, auf das du sozusagen den Fokus auch gelegt hast, auf dein Buch kommen wir gleich noch zu sprechen. Was ist markant dafür?
Ja, also ich weiß gar nicht, ob es da so eine spezielle Sache gibt. Was ich eben immer spannend finde, ist, wenn es wirklich Leute gibt, die sich auf den Weg machen und das Handwerk so in die erste Reihe stellen. Jetzt zum Beispiel wie im Hotel Spielweg beim Johannes Fuchs, der ja wirklich dort im Prinzip alles macht, von Käse über Wurst über Jagd und ganz viele Menschen auch ausbildet. Das ist wirklich, da machen die große Pionierarbeit. Oder Michael Wickert, der hier den Lachs räuchert. Das Lachs ist so ein bisschen ein Thema, was ich hier entdeckt habe. Also ich wusste auch nicht schon immer, dass zum Beispiel dieses Rheintal und diese ganze Region hier eigentlich früher eines der Hauptgebiete für Lachs war in Europa. Das merkt man, dass es in vielen Wappen noch der Lachs,
das stimmt,
also ich glaube,
ja,
in Lörrach und auch in Basel. Und das ist natürlich verloren gegangen. Und ich habe auch jetzt die Lachszucht Wolftal besucht. Und das ist ein ganz spannendes Projekt, wo eben versucht wird, den Lachs wieder hier wirklich heimisch zu machen. Und der Ingo Kramer, der das leitet, das ist der Geschäftsführer vom Landesfischereiverband Baden-Württemberg. Und der macht da wirklich eine tolle Arbeit. Und die wildern im Prinzip bis zu 300.000 Lachse im Jahr hier aus, im Schwarzwald, die dann wieder wandern sollen bis nach an die Nordsee, bis nach Grönland, im Idealfall natürlich auch wieder zurückkommen. Und das sind zum Beispiel jetzt alles so Dinge, die ich dann entdeckt habe und die ich wahnsinnig spannend finde. Genau.
Das heißt, du hast wirklich, so wie du es gerade gesagt hast, war das für dich auch eine Reise, um ja eigentlich deine Geburtsregion näher kennenzulernen oder überhaupt kennenzulernen?
Ja, genau. Und man hat natürlich durch die Kulinarik immer einen super schönen gemeinsamen Nenner, wo man sich auch immer mit Menschen verbinden kann, die man vielleicht jetzt noch nicht so gut kennt. Und ich habe aber, also für mich war es ein bisschen so wie ein nach Hause kommen. Ich habe auch die Leute, die ich besucht habe, die kenne ich ja schon eine Weile. Also das ist im Prinzip so eine meine Schwarzwald-Crew. Aber auch eben in Frankreich, auch in Basel. Basel habe ich total neu entdeckt für mich. Das ist, habe auch über die Gespräche mit meiner Mutter eben viel erfahren, über meine Oma, die dort lange gearbeitet hat. Meine Schwester arbeitet in Basel. Also einfach nochmal so eine Stadt zu entdecken und auch die Leute, die dort mit ganz viel Herzblut arbeiten, das macht wahnsinnig Spaß.
Ja, SWR1 Leutegast Bernd Perry war auch als Kind schon mal in der Schweiz, hat einen Abstecher gemacht, hat auch kulinarische Eindrücke gesammelt, ohne dass er wusste, dass das für sein späteres Leben vielleicht mal irgendwann noch eine größere Wichtigkeit haben wird. Jetzt hast du ein Buch herausgegeben, Dreiländereck. Damit beschäftigst du dich mit der Schweiz, mit dem Schwarzwald und dem Elsass. Wenn der Koch ein Buch schreibt, ist das nicht immer ein Kochbuch. Was ist deins?
Ja, es ist schon ein Kochbuch.
Aber nicht nur.
Ja, es ist ein Reisebuch vor allen Dingen auch. Es geht darum, Lust zu machen auf die Region. Ich habe eine ganz tolle Fotografin mit an Bord, die Manuela Palmberger, die atemberaubende Bilder produziert hat für das Buch. Das hat natürlich nochmal ein großes Gewicht. Also man soll Lust bekommen auf die Region, auf das Reisen und das Kochen spielt eine große Rolle. Und eine große Klammer um das Kochen ist das Handwerk, was ich eben immer ganz wichtig finde, das in so einem Buch mit rauszustellen. Die Menschen, die handwerklich arbeiten und eben auch natürlich so eine Region, so eine Tradition ausmachen. Also die Kultur, die ja oft lange zurückreicht, so ein bisschen nach vorne zu stellen und eben wegen dem Thema jung und dann zu gucken, wie passt das dann in die heutige Zeit? Wie bewähren sich dann solche Betriebe jetzt in den in der heutigen Zeit mit den Herausforderungen?
Thema oder Stichwort jung nehme ich gleich auf, weil das ist der Untertitel auch, die junge Küche zwischen Schwarzwald, Schweiz und Elsass. Und dieses jung, ist das wichtig, um sich vom traditionell vielleicht auch leicht angestaubten abzuheben? Oder ist es genau wichtig, dass man was Verbindendes hat?
Ja, ist immer eine Frage, wie man das definiert natürlich. Also ich bin jetzt leider nicht mehr so, dass ich sagen kann, das liegt nur an mir, dass ich der ganz Junge bin. Aber es ist so, dass die jung ist vielleicht einmal so zu sehen, wie ich gerade schon meinte, dass man guckt, wie kann denn diese traditionelle Küche, wie passt die dann in die heutige Zeit? Da geht's teilweise um Techniken, teilweise auch so ein bisschen um das einfach um das Mindset und dass man natürlich auch traditionelle Gerichte durchaus mal anfassen darf und was verändern und einfach da nochmal so ein bisschen eine eigene Idee reinbringen. Ich habe zum Beispiel so ein ganz, also der größte Klassiker irgendwie, dann macht man ein Käsefondue-Rezept, weil das einfach eine Sache ist, die ich kenne, die ich auch toll finde, auch gerade mit dem Element, dass man am Tisch sitzt als Gruppe, das hat so was Verbindendes irgendwie. Und macht aber dann da Quittensaft mit rein. Und diesen Quittensaft, mit dem wird der Käse dann geschmolzen. Das gibt eine ganz tolle andere Richtung. Und da diesen Mut zu haben, auch manchmal solche traditionellen Gerichte so ein klein bisschen sich zu eigen zu machen und zu gucken, wie funktioniert es denn dann? Das ist vielleicht damit auch gemeint.
Aber da macht man sich auch nicht nur Freunde mit, sondern es gibt ja so die kulinarischen Traditionalisten, die dann sagen, nein, Käsefondue, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, muss immer so sein, wie es bisher war.
Ja, mag sein. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Leute bisher das immer, also geschätzt haben, hat glaube ich ein bisschen auch damit zu tun, wie viel Respekt man sozusagen an die Sache rangeht. Ich bin ein ganz großer Verfechter von diesen traditionellen Dingen und versuche das sehr behutsam und respektvoll zu machen. Ich mache das auch nicht immer so. Ich glaube, man kann es auch nicht immer allen recht machen. Also das ist wahrscheinlich auch was man dann lernen muss. Genau.
Okay, das heißt, du hast das Käsefondue der Schweizer angefasst, was schon wirklich, da gehört schon wahrscheinlich wirklich Mut zu. Was ist es dann noch? Geht es dann wirklich so darum, wenn ich an traditionelle Gerichte denke, sind die vielleicht oftmals ein Tick deftiger, so ein bisschen Schwere rauszunehmen, weil wir uns leichter ernähren mittlerweile?
Ja, Entschuldigung, das ist möglicherweise, also das ist auf jeden Fall ein Punkt. Ich war zum Beispiel im Elsass bei einer ganz tollen Sauerkrautfarm, die so Bio-Sauerkraut herstellen. Das hat mich wirklich auch stark beeindruckt, wie die das machen. Und da ist so ein bisschen der entscheidende Punkt, dass sie ihr Sauerkraut eben nicht pasteurisieren, sondern das roh lassen. Und das Gericht, was daraus entstanden ist, ist einfach ein Salat mit ganz einfachen Zutaten, geriebene Apfel, geriebene Möhre, dieses rohe Sauerkraut, ein bisschen Olivenöl und ein bisschen Sesam. Und das klingt jetzt erstmal verrückt und auch einfach, und mich hat das total umgehauen, weil du eben durch dieses frische Sauerkraut auch eben so eine Säure hast. Man braucht also überhaupt keinen Essig mehr oder so. Man hat die Süße vom Apfel, man hat dieses Würzige vom Sesam. Das ist ein ganz ausgewogenes, tolles Gericht, was super schnell zuzubereiten ist. Und trotzdem hat man aber die ganzen wertvollen Stoffe des Sauerkrauts erhalten. Und das finde ich eine wahnsinnig moderne Herangehensweise an so ein ganz einfaches, traditionelles Thema. Und das ist eigentlich so sinnbildlich für das, was ich meine. Es muss nicht kompliziert sein, es sollte eben immer vom Produkt aus gedacht werden. Genau.
Regional, gesund, nachhaltig, das sind Schlagworte, die wir in Sachen Kochen und Essen seit Jahren kennen. Der Koch Ben Perry ist, Ben Perry ist weiter zu Gast in Esswerns, Leute. Diese Exotik, die es ja auch in der Küche gab, fing wahrscheinlich in den 50ern an mit dem Toast Hawaii, die ist komplett verschwunden. Das ist sowas von 80er, würde man sagen, oder was ist das?
Ja, also ich weiß nicht, ob sie verschwunden ist. Es hat sich zumindest gewandelt. Also ich glaube, diese klassische Exotik, dass man eben die Südfrüchte als exotisch betrachtet hat, das hat sich wahrscheinlich geändert. Meine Erfahrung ist, dass viele Gastronominnen und Gastronomen, aber auch insgesamt Leute, die sich mit Lebensmitteln auseinandersetzen, ja durch das Hinwenden zu den regionalen eigenen Produkten auch wieder sich, also und sich damit ja auch ein bisschen einschränken in ihrem Spielkasten.
Das denke ich mir.
Dass das natürlich auch wieder dann einen fordert. Und dann muss man sich nämlich damit auseinandersetzen, was kann ich denn aus den Sachen machen? Und da eine ganz andere Art auch von Exotik dann wieder reinbringt. Also was weiß ich habe zum Beispiel jetzt eine Schwarzwurzel genommen, die ja hier ein ganz klassisches Gemüse ist, und habe die aber nicht gekocht oder so, sondern habe die dann mal gebeizt und einfach roh gelassen. Und hat die einen ganz interessanten, Geschmack, schmeckt wie Kokos eigentlich, also wie das Fleisch von der Kokosnuss, und ist ganz knackig. Und der ist jetzt nur ein Beispiel, aber so, glaube ich, kann man zeitgemäß auch mit den regionalen Produkten, die es in der Region gibt, so eine Art Exotik auf den Teller zaubern.
Aber das heißt, du versuchst vieles, auch mit dem Risiko, dass irgendwas mal, wenn du die Schwarzwurzel beizt und sie schmeckt nachher nicht, in die Hose geht?
Ja, also die gesunde Neugierde, die gehört, glaube ich, dazu. Und es ist ja mein Beruf, also ich mache ja nichts anderes, als mich mit Lebensmitteln auseinanderzusetzen, und macht das auch schon lange. Insofern schöpft man dann so ein bisschen aus Erfahrung, und tatsächlich gucke ich natürlich auch immer rechts und links, was machen andere, sich inspirieren zu lassen, finde ich, gehört auch total dazu, also so offen zu sein und zu gucken, was machen die anderen was ist gerade der Trend, und das dann sozusagen für sich selber aber so zu übersetzen, was kann ich jetzt, was bedeutet das denn in meiner Kulinarik und mit meinem Baukasten?
Aber das heißt, du hast diese, wenn wir diese drei Schlagworte nehmen, regional, gesund, nachhaltig, die hast du von deiner Ausbildungszeit eigentlich schon so mit an die Hand bekommen. Da war schon mit Exotik eher weniger was los.
Nee, also in meiner Ausbildungszeit, das ist ja jetzt wirklich auch schon eine Weile her, da reden wir so von den 2000ern, da war es ja leider so, dass gerade in der gehobenen Gastronomie da ging es eher ums Produkt. Also da war dann wirklich die Idee, möglichst der Fisch aus der Bretagne und okay. die Stopfleber und so weiter. Da war die Regionalität im Zweifel das Wild, aber ansonsten nicht so viel vorhanden. Und das hat sich aber zum Glück total geändert. Bis dahin, dass ich sagen würde, dass es ja so eine Phase gab oder vielleicht auch noch gibt, wo das so inflationär auch verwendet wurde, der Begriff Nachhaltigkeit, was es dann auch wieder schwierig macht. Und das trägt dann jeder so vor sich her und man kann eigentlich gar nicht mehr so richtig sagen, was ist denn jetzt nachhaltig und regional und so weiter. Deswegen habe ich versucht, so ein bisschen die Schlagworte also weniger zu verwenden und einfach zu gucken. Mir geht es darum, dass die Leute selber kochen. Das ist so mein Hauptanliegen, dass man, so wie das früher so die Oma gemacht hat,
ja.
also und das ist sowohl aus gesundheitlicher Sicht als auch aus dem Sinne der Regionalität immer das Allerbeste. Zu gucken, was habe ich für Lebensmittel und dann mit diesen Lebensmitteln selber zu kochen. Das ist erstmal so als Grundbasis, da hat man schon ganz viel gewonnen.
Das hat dich dann auch zum Hobbygärtner werden lassen?
Naja, also jein, zum Hobbygärtner, ich würde sagen, also meine Frau hat da einen großen Anteil, das muss ich ehrlicherweise zugeben, dass der Garten so aussieht, wie er aussieht und natürlich auch die Tatsache, dass wir einen haben.
Ach, du erntest nur?
Genau. Nein, ich finde es natürlich, ich habe ja auch ein Buch zu dem Thema geschrieben, was ein bisschen diesen Gartengedanken mit aufgreift. Ich finde es schon ein total spannendes Thema, auch um zu verstehen, wie so ein Kreislauf funktioniert und wie man so einen Humus ansetzt und was man da alles bewirken kann. Das finde ich total spannend. Aber ich bin da kein Experte auf dem Gebiet des Gärtnerns. Aber es gehört natürlich zum Kochen genauso dazu, sich auch ein bisschen damit auseinanderzusetzen, was es gibt und was es eben vor allen Dingen auch nicht gibt zu bestimmten Zeiten. Und das einfach auch hinzunehmen und auch so zu vermitteln.
Dass du sagst, nee, ist gerade keine Saison für XY, müssen wir warten.
Absolut. Es gibt ja so ein paar Leute, die diese Regionalität natürlich sehr auf die Spitze treiben. Ich muss da an Simon Tress zum Beispiel denken, der das ja wirklich mit seinem Restaurant sagt, hier, ich glaube, 25 Kilometer im Umkreis. Das finde ich ein spannendes Konzept. Ich finde, das ist auch eine gute Vorbildfunktion. Grundsätzlich denke ich, sollte man die Sachen nicht allzu dogmatisch sehen und niemanden jetzt verurteilen für die eine oder andere Herangehensweise zur Kulinarik. Aber ich finde schon, dass da eine gewisse Verantwortung mit einhergeht und man sich schon auch damit auseinandersetzen muss, oder sollte, wenn man jetzt Avocado zum Beispiel verwendet, wie viel Wasser da jetzt am Ende dahinter steht und ob das sein muss, das sozusagen nach vorne zu stellen.
Es klingt oft gut, denken die Eltern, es schmeckt aber nicht immer, kommt von den Kindern, zumindest ist das bei uns daheim die Antwort oder der Tenor, wenn es ums Thema Schulessen geht. Der Koch Ben Perry ist weiter zu Gast in S-Fans. Leute, ist dir das auch so bekannt oder gibt es bei euch zu Hause ganz andere Meinungen zum Thema Schulessen?
Nee, nein, also das ist mir wohl bekannt und das ist auch tatsächlich etwas, was ich ganz, ganz viel höre von Menschen, dass die Kinder mit dem Schulessen eher nicht so zufrieden sind.
Jetzt hast du eben schon, als es um deinen Lebenslauf ging, deutlich gemacht, dass du mehrere Jahre eine Schulküche geleitet hast. Worauf kam es dir da an? Was hast du für Erfahrungen gemacht? Wie hast du den Laden übernommen? Wie hast du ihn wieder abgegeben?
Ja, also das war eine spannende Zeit. Ich habe das, glaube ich, 7 Jahre gemacht. Und ich kam ja aus einer ganz anderen Art von Gastronomie. Das heißt, meine erste Aufgabe war erstmal umzudenken. Und da war die größte Herausforderung die Mengen, mit denen ich arbeite. Also ich habe ständig zu wenig Salz an Sachen ran gemacht, weil man einfach das gar nicht gewohnt ist, für 400 Menschen plötzlich da einen Milchreis zu kochen oder so. Aber das ist ja was man ganz schnell bewältigen kann. Und für mich war am Anfang die größte Herausforderung zu verstehen, was die Kinder und Jugendlichen da mögen und was sozusagen gut ankommt und was nicht so gut ankommt und warum. Und habe festgestellt, dass der schnellste Weg, das herauszufinden, ist, mit den Menschen zu reden. Und das ist was anscheinend unüblich ist oder wo ich den Eindruck habe, das wird aus Küchen heraus in der Schule zumindest relativ selten gemacht. Das heißt, ich habe mir als erstes die Lehrer geschnappt und habe einmal die Woche mich mit den Lehrern zusammengesetzt und habe mich ein bisschen auch als Teil des Kollegiums verstanden und mit denen besprochen, was denn ihre Bedarfe sind und was sie für einen Eindruck haben, was man braucht. und was sie auch selber mögen. Und ich habe mich aber auch mit den Schülerinnen und Schülern auseinandergesetzt. Ich habe mich auch mit den Eltern auseinandergesetzt, wobei das bei all den Sachen das Schwierigste war, weil da natürlich wirklich ganz unterschiedliche Vorstellungen gecrashed haben, teilweise auch. Und wenn man das also alles so zusammenschüttet, dann hat man schon einen ganz guten Eindruck, was wo die Reise eigentlich hingehen kann. Dann hat man natürlich noch einen finanziellen Rahmen und so weiter. Also das ist schon ein relativ komplexes Thema. Und ich habe aber wirklich Feuer gefangen für das Thema kulinarische Bildung, Schulernährung. Und weil ich eben gesehen habe, in diesem kleinen Mikrokosmos dieser einen Schule, was ich da alles aus der Küche heraus im Schulalltag bewirken konnte.
Den finanziellen Rahmen hast du gerade angesprochen. Ist nicht die Krux beim Schulessen tatsächlich das Geld? Also laut Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, ein ausgewogenes Essen nach Qualitätsstandards würde demnach 5,40 Euro kosten. Ich habe mir so eine Grafik dazu angeschaut. Da war dann halt die Aubergine und der Pilz mehr drauf und nur eine halbe Wurst. Und das Essen, was 40 Euro Cent weniger gekostet hat, da lag dann eine ganze Wurst drauf und ein bisschen weniger Gemüse. Ist der Kostenfaktor das alles Entscheidende?
Also ich weiß nicht, ob er der alles Entscheidende ist, aber es ist auf jeden Fall ein großer Faktor und ich bin schon der Meinung, dass man das Thema Schulessen, dass man das noch stärker auch unterstützen müsste von staatlicher Seite. Das hat ja auch was mit Gleichberechtigung zu tun, weil nicht alle eben im gleichen Maß von zu Hause aus versorgt werden mit einer gesunden Brotbox oder so. Also da merkt man eben schon dann deutliche Unterschiede. Also das ist auf jeden Fall ein Faktor, aber es ist auch bei weitem nicht der einzige Faktor. Also ich glaube, man steckt dann ganz schnell auch in der Politik eben drin, aber es gibt viele äußere Faktoren, dass zum Beispiel die meisten Schulen, die jetzt heutzutage gebaut werden, gar nicht mehr in der Lage wären, eine Küche vorzuhalten, in der selber gekocht werden kann, sondern eben nur noch eine Aufwärmküche haben. Das heißt, man hat auch nur die Möglichkeit, eben jetzt mit einem Caterer oder so zusammenzuarbeiten, was nicht auch immer schlecht sein muss, aber dann hast du eben das Thema Standzeiten, das Thema Massenabfertigung, wie viel Nährstoffe sind da noch drin. Es wäre natürlich schön, wenn mehr Schulen auch sich wieder Köchinnen und Köche leisten würden und wirklich den Kindern auch ein Gefühl dafür zu geben, wo kommt das Essen her, wie passiert das, vielleicht noch einen kleinen Schulgarten haben, wo man dann auch mal Projekte machen kann. Das wird in Waldorfschulen natürlich viel gemacht, weil das einfach Teil des Konzeptes ist, aber ich finde, das müsste einfach noch weiter verbreitet sein, genauso wie das Thema kulinarische Bildung, das muss ja nicht, das kann tatsächlich auch als Schulfach, finde ich, irgendwie Einzug finden, egal wie jetzt die Schulversorgung mit Essen ist, sondern dass man einfach sagt, man muss den jungen Menschen irgendwie schon auch mit auf den Weg geben, als Teil der Selbstermächtigung, was ist Essen, was ist gesundes Essen und warum ist das so? Also das fehlt, finde ich, schon ein bisschen.
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat einen Qualitätsstandard für die Verpflegung in Schulen ausgearbeitet und dieser Standard wird auch regelmäßig überarbeitet. Gesund soll es sein, aber natürlich auch irgendwo schmecken. Auf welche Komponenten kommt es denn dann da an?
Ja, also wie schon gesagt, es gibt ja bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung so eine Art Kuchendiagramm. Aus verschiedenen Kuchenstücken und da kommt es eben ganz stark auf die Zusammensetzung an und also zum Beispiel jetzt, wie viel Gemüse soll gegessen werden, wie viel Obst und so weiter, wie viel Fleisch, wurde jetzt überarbeitet, auch in einer ganz okayen Richtung, also das, wie er vorher zusammengesetzt war, da habe ich auch in meinem Buch einen eigenen Ernährungskreis aufgestellt, der sich da unterschieden hat. Und der neue Ernährungskreis, der ist da schon relativ
nah dran.
Und da werden eben so Themen betrachtet wie, ich glaube, die Faustregel ist, man soll 5 Portionen Gemüse und Obst essen am Tag, 2 Portionen Obst, 3 Portionen Gemüse. Also will sagen, der die Menge an Ballaststoffen und Gemüse soll relativ hoch sein. Das hat vor allen Dingen auch viel mit dem Mikrobiom zu tun, also dass man viel für seine Darmgesundheit macht und so weiter. Aber das, man kann das natürlich jetzt nicht medizinisch, das animiert jetzt nicht die Kinder und Jugendlichen da, sich besser zu ernähren.
Ah, dann mache ich es natürlich.
Ja. Aber ich finde auch so, zum Beispiel so ein Thema wie Zucker unheimlich spannend. Das ist auch ein Thema, was ich immer wieder, also wo ich nicht müde werde, darüber zu reden, weil das manchmal auch missverstanden wird. Also Zucker ist ja, wird ja aus Glucose und Fructose, setzt das sich zusammen und man hat immer so den Eindruck, Fructose, so Fruchtzucker, das klingt irgendwie so nach einem gesunden Zucker und ist auch jetzt nicht ungesund, aber die Wirkungsweise ist eben so, dass Fructose eher in der Leber angesetzt wird als Fett und die Glucose wird eher für uns, für die Muskeln und so weiter und fürs Gehirn verwendet. Und wenn man eben zu viel Fructose zu sich nimmt, dann ist es eher schlecht. Früher in Mangelzeiten war das mal gut, aber das haben wir heute eigentlich eher nicht mehr. Und da ist so dieses Beispiel mit dem Apfel, finde ich immer ganz spannend, dass man so überlegt, wenn ich jetzt einen Apfel auspresse und habe den Saft, dann ein Apfel, das ist so ein Viertel oder ein Achtel Glas voll. Und sich dann mal zu überlegen, wie viele Äpfel würde ich denn eigentlich essen? Also so als Mensch. Mhm. Wenn man so einen Apfel isst, vielleicht esse ich zwei. Aber nach zwei Äpfeln, das ist eigentlich genug. Und das für sich als Gefühl so ein bisschen zu verorten, die Menge an Saft, das ist eigentlich so eine natürliche Menge, mit der der Körper ganz gut umgehen kann. Das ist also weniger als ein halbes Glas. Mhm. Genau, um das so ein bisschen, sich so eine Richtschnur zu setzen. Und das finde ich eben gerade für Kinder wichtig, weil ich das immer wieder sehe, dass eben Fruchtsäfte dann als ausschließlich gesund verortet werden und dann auch in rauen Mengen getrunken werden und das ist eben mitnichten so. Also das sind so Themen, die ich eben ganz spannend finde, da mal so ein bisschen Scheinwerfer drauf zu setzen, aber alles ohne Zeigefinger natürlich.
Aber Thema Zucker, das ist natürlich gerade großes Thema, auch in der Politik.
Absolut.
Zuckersteuer, ja, nein, vielleicht, kriegen wir dann heute vielleicht die glorreiche Erkenntnis. Es gibt ja Beispiele, es sind England und Dänemark, glaube ich, ist es auch so, dass man ernährungsbedingte Krankheiten wie Adipositas, Diabetes Typ 2 dadurch halt bekämpfen kann und zurückfahren kann. Da spricht ja dann eigentlich gar nichts gegen, oder?
Finde ich auch. Also ja, ich bin gespannt, wie das heute ausgeht. Also das wäre ein guter Hebel. Man muss natürlich dann auch gucken, sind wir wieder in der Politik. Es geht ja am Ende auch um Einsparungspotenzial. Dann ist die Frage, was macht man denn dann damit? Also wenn sowas dann auch teilweise zumindest zurückgeführt werden würde in die Förderung eben zum Beispiel von Schulessen und solchen Dingen. Das wäre natürlich schön. Also wenn man dann auch da wieder einen Kreislauf schließt.
Wie viel Hoffnung hast du da?
Ja, sage ich nichts zu. Aber tatsächlich ist Zucker, das politisch anzugehen, ist ein großer Hebel. Genauso wie Salz auch zum Beispiel. Das ist auch eine Sache, die man irgendwie regulieren kann. Aber Zucker ist eine großartige Sache, da mal ein bisschen einen Riegel vorzuschieben. Ja.
Thema Flüssigkeit möchte ich noch mit aufnehmen, weil das ist in dem Buch, was du mit Kollegen geschrieben hast und Kollegin, auch ein Thema. Ihr sprecht von einer trinkfreundlichen Umgebung an Schulen. Was ist damit gemeint? Dass es den Zugang überhaupt gibt zu Wasser?
Genau, ja, da hat sich der Herr Renner viel mit auseinandergesetzt. Da geht es ein bisschen auch wieder um das Thema, wie ist eine Schule aufgebaut? Also Wasserspender sind da zum Beispiel so eine Sache. Das gibt's viel zu wenig. Also dass einfach die Kinder animiert werden und Jugendlichen so viel wie möglich zu trinken. Und zwar Wasser und keine Softdrinks vom Supermarkt gegenüber. Dann geht's ein bisschen um das Thema auch Trinken im Unterricht. Das wird ist immer heiß diskutiert. Auch da denke ich, gibt's wahrscheinlich Möglichkeiten zu sagen, Wasser darf zum Beispiel getrunken werden, aber unter bestimmten Voraussetzungen, also eben nur Wasser und vielleicht auch still oder nur in einer bestimmten Zeit. Aber das sind so die Themen, um die es da geht und auch natürlich, also trinkfreudige Umgebung greift auch wieder in das Thema essensfreundliche Umgebung, also wie ist so ein Speiseraum gestaltet, wie ist der Lärmpegel, wie ist der Kontakt zur Küche? Gibt es eine Möglichkeit für die Schülerinnen und Schüler auch zurückzukoppeln in die Küche? Mhm. Weil das ist, da habe ich unheimlich viele Erkenntnisse gewonnen aus dieser Rückkoppelung, sowohl von den Schülerinnen und Schülern als auch von den Eltern, als auch von den Lehrern. Das heißt nicht, dass ich das dann alles mache, aber dass ich zumindest weiß, wo ist der Bedarf, wo geht die Reise hin, Allergien, Nahrungsmittel, Unverträglichkeiten sind ein total großes Thema.
Wir wollen uns wahrscheinlich alle gesund ernähren, damit es uns noch lange gut geht, und wir wollen auch beim Essen trotz alledem genießen. Ob sich das immer widersprechen muss, das ist jetzt wirklich die Frage, die ich mal angehen möchte in SWR1 Leute mit dem Koch Ben Perry. Das passt beides zusammen, oder? Gesund ernähren und genießen.
Das passt unbedingt zusammen, aber also nicht für jeden, aber es sollte auf jeden Fall zusammenpassen. Also ich denke, dass Ernährungsformen, die jetzt in Anführungsstrichen gesund sind, die überhaupt nichts mit Genuss zu tun haben, die versprechen wahrscheinlich nicht langfristig Erfolg, weil sie einfach nicht durchgehalten werden. Also man muss das schon verknüpfen.
Aber wir leben ja alle so, dass wir wahrscheinlich uns, wenn wir es beim Essen belassen, uns auch mal eine Sünde erlauben. Wie ist das bei dir? Also die Currywurst mit Fritten, die gibt's bei dir auch mal, oder?
Nein.
Auf gar keinen Fall.
Also unbedingt. Ich ich glaube, das ist so der Klassiker, dass auch als Frage, aber auch tatsächlich im Leben. Natürlich war ich auch schon bei McDonald's und natürlich gibt es auch mal Sachen, von denen ich weiß, dass sie nicht gesund sind. Das ist überhaupt, das ist auch gar kein Problem. Ich glaube, es geht vielmehr darum, was man an Regelmäßigkeiten so an sich ranlässt. Also Gewohnheiten wie das Frühstück zum Beispiel. Frühstück ist immer so ein Hebel, wenn man sich dann irgendwie angewöhnt hat, dass man irgendwas Ungünstiges frühstückt und macht das 10, 20 Jahre, dann hat das einen Effekt wahrscheinlich. Also so, das sind eher die Hebel.
Was ist das Ungünstige zum Frühstück? Ist es das Schokomüsli schon?
Ja, also naja, Müsli ist eine Frage, wie es zusammengesetzt ist, aber am Ende des Tages geht es ja immer wieder um diesen Blutzuckerspiegel zum Beispiel. Und wenn du jetzt schon früh anfängst mit irgendwas Zuckerhaltigem oder mit leeren Kohlenhydraten, die also den Blutzuckerspiegel nach oben schießen lassen, dann gibt es eine Insulinausschüttung, damit der Zuckerspiegel wieder nach unten fällt. Das hat zur Folge, dass man dann wieder einen Heißhunger entwickelt, wieder was isst und dann geht er wieder nach oben und dann entsteht so eine Zickzacklinie. Und das ist eigentlich das, was man vermeiden sollte. Man sollte also gucken, dass man möglichst mit etwas startet, was den Blutzuckerspiegel nicht so nach oben treibt. Da, zum Beispiel Haferflocken, Vollkornprodukte, wenig Zucker. Und dann entgeht man diesem Heißhunger und kann über den Tag entgeht man dem so ein bisschen. Und das ist auch für die Schülerinnen und Schüler übrigens ganz spannend, weil das viel weiß man jetzt ganz eindeutig auch mit Konzentration und Leistung in der Schule zu tun hat, dieser Blutzuckerspiegel. Bedingt natürlich auch Diabeteskrankheiten und so weiter, aber das führt alles zu weit. Ich finde, am Ende des Tages sich eine gute Routine anzueignen fürs Frühstück, zum Beispiel ein Joghurt. Dann hast du noch Fermente dabei, also Milchsäurebakterien, Haferflocken, ein paar Beeren, vielleicht sogar noch ein gesundes Öl, dass man irgendwie so einen kleinen Löffel Leinöl da reinmacht oder so. Und dann isst man, und das ist, kann ja sehr, sehr lecker sein.
Ja.
Dann isst man da, dann hat man schon viel getan. Und dann kann man auch mal ein Schnitzel essen oder so. Also das ist gar nicht das Thema.
Dieser Eingriff in den privaten Essensplan, der ist ja auch, das ist ja immer so ein bisschen ein Thema, dass das für viele Leute, wenn wir jetzt hier Tipps geben, wie man es machen könnte, dass denen das ein Eingriff in ihren Alltag, bedeutet, dass das eben nicht gut ankommt. Hast du die Erfahrung auch gemacht?
Ich weiß nicht, also das ist eben eine Frage vielleicht der Ansprache oder so. Ich sage ja nicht, dass man sich
das
so ernähren.
Das muss man machen.
Ja, das ist gar nicht, jeder kann das machen, wie er will. Da gibt es zwei Dimensionen. Das eine ist, dass man sagt, was ist jetzt für unser Ernährungssystem sinnvoll? Stichwort Klimawandel und so weiter. Aus der Brille gesehen sollten wir alle unsere Ernährungsweise dem so ein bisschen anpassen und idealerweise auf eine weitestgehend vegetarische Ernährung zusteuern. Das wäre aus der Brille gesehen das Allerbeste. Individuell und auf die Gesundheit ist es schwierig, etwas vorzugeben. Das ist absolut so. Deswegen ist mein Ansatz eher, auch jetzt bei mir in der Kochschule zum Beispiel, dass ich meine Begeisterung fürs Kochen und für echte Lebensmittel und für das frisch Zubereiten, die will ich teilen und weitergeben. Und wenn mir das gelingt, dann habe ich vielleicht Menschen, die einfach mehr selber kochen und sich dadurch automatisch gesünder ernähren. Also das ist eher so über die Emotionalität dann mein Ansatz, die Leute dafür zu begeistern.
Hat es auch was damit zu tun, wie wir das Essen zu uns nehmen, also dass wir es wertschätzen, also nicht irgendwie mit dem Handy in der einen Hand auf dem Sofa sitzend beim Fernsehen gucken?
Also wissenschaftlich kann ich das jetzt nicht sagen, wahrscheinlich schon. Rein von der Sache her, also ich bin ein Freund davon, die Dinge realistisch und individuell zu betrachten. Es gibt eigentlich nicht so die eine Ernährungsform, die für jeden gut ist. Also man muss immer so ein bisschen die Lebensumstände sehen. Und wenn jetzt jemand einen Alltag hat oder einen Tagesablauf, der wahnsinnig stressig ist und einfach auch diese Ruhe gar nicht zulässt, regelmäßig und in Ruhe am Tisch, am besten noch mit der Familie zu essen, dann ist es halt so. Und dann muss man sich was suchen, was in diesem Rahmen am besten möglich ist. Und so, ne, also ein bisschen Pragmatismus da reinbringen und trotzdem aber das Ziel, sich möglichst nachhaltig gesund, also nachhaltig jetzt im Sinne für den eigenen Körper und gesund zu ernähren, wenn man das mitdenkt, dann hat man schon viel gewonnen. Also, aber natürlich ist es gut, wenn man, also rein aus wissenschaftlicher Sicht, wenn du in Ruhe sitzt, dann kaust du mehr, das Essen wird besser zerkleinert, du kannst die Nährstoffe besser aufnehmen. Also es gibt natürlich schon einen Sinn, das mit Ruhe am besten zu machen, aber ja.
Wenn es manchmal nicht anders geht, dann muss es so sein. Wir gucken mal so ein bisschen auf die Hörerreaktion. Fass hier mal gerade zwei zusammen. Annette Müller hat sich gemeldet aus Mauer, ein Ort, der dir durchaus bekannt ist.
Ich bin in Neckargemünd groß geworden. Das ist der Nachbarort.
So, also sie sagt, spannendes Thema das mit dem Essen. Meine Kinder waren auf einer Gemeinschaftsschule in Bammental und hatten auch Ernährungslehre und Kochen. Das sollte man auf jeden Fall ausweiten. Und zum gleichen Thema hat sich Lutz Lorenz gemeldet aus Leutkirch. Er hat seine Schulzeit in der DDR erlebt und es gab Schulgartenunterricht. Im praktischen Unterricht wurde Gemüse angebaut, gepflegt, geerntet, im theoretischen Unterricht das Gemüse verarbeitet und gegessen. Frühkindliche Erziehung zu einheimischen Naturprodukten sind die Grundsteine einer gesunden Ernährung. Und das weiß ich selber aus meiner Schulzeit. Ich glaube, in der 9. Klasse war es bei mir dann Hauswirtschaft, dass man so mit Kochen und Ernährungsplänen in Kontakt kam. Ich habe es geliebt, hätte es aber gerne auch früher gemacht. Wird das mittlerweile immer noch zu spät gemacht oder macht man es deiner Erfahrung nach früh genug? Wie sieht es bei deinen Kindern aus? Haben die das schon in der Schule?
Nein, also naja, meine Kinder sind weitestgehend auf der Waldorfschule. Also insofern, da ist das schon immer auch ein Thema. Da gibt es auch Gartenprojekte, aber das ist eben schon ein bisschen spezifisch. Wenn man jetzt auf die anderen Schulformen schaut, ist das nicht die Regel. Und ich glaube, das wird einfach viel zu wenig gemacht. Und ich also bin da total dabei. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt.
Das hat ja auch was damit zu tun, dass man wirklich weiß, du hattest eben, wenn die Musik lief, gesagt, dass Kinder auch dann irgendwie mal lernen müssen, wo denn die Pommes überhaupt herkommen und was die Pommes im Urzustand mal ist. Ja. Dass das auch nicht bei jedem bekannt ist. Das fängt allerdings dann halt auch schon zu Hause an.
Absolut. Ja, da allerdings ist es eben so, dass die, dass sich das schon verändert hat, ich glaube schon, dass was Kinder so im Durchschnitt mitbekommen von zu Hause, was Ernährung angeht, das ist durchaus unterschiedlich. Und da finde ich, hat die Schule schon auch einen Auftrag, eine gewisse Lücke zu schließen. Und man kann ja das Thema Ernährung so wunderbar auch mit allen anderen Fächern vermischen, also oder verzahnen. Das geht ja nicht nur jetzt um das Gartenprojekt. Man kann das mit Biologie verzahnen, mit Mathematik, mit also es gibt eigentlich kein Fach, was mir einfällt, wo man nicht auch das Thema Ernährung mal so mitdenken könnte. Ja.
Wir müssen das Thema wechseln, weil es gibt eine Frage, da gehen wir mit dem Blick in die Zukunft. Beate Wiedmeier aus Walderstadt hat sich gemeldet und würde gerne wissen, ob du denn auch für die Inspiration zu neuen Gerichten künstliche Intelligenz nutzt.
Nein.
Also, schnelle und klare Antwort,
ja.
Warum?
Naja, also die Inspiration für meine Gerichte generell, aber auch jetzt, wenn ich Kochbücher schreibe, die kommt ja aus mir heraus und aus dem, was ich die letzten 25 Jahre erlebt und gemacht habe. Das kann keine KI sein. Das wird auch nicht funktionieren. Also in meinem Alltag spielt die KI jetzt eine untergeordnete Rolle. Ich benutze es tatsächlich jetzt dafür überhaupt nicht. Aber ich benutze es manchmal für Recherchezwecke und so weiter. Habe aber auch da gemerkt, da ist ein Faktencheck manchmal gar nicht verkehrt. Also so, um sich Sachen einfacher zu machen, durchaus sinnvoll, aber jetzt tatsächlich für Inspiration kulinarischer Art hat es für mich keinen Wert. Das ist ja auch der Sinn von, ich mag ja das Handwerk, das, was man wirklich erlernt hat und genau. Ja.
Du nennst es oft genug Handwerk. Ich weiß, dass du gerne am offenen Feuer kochst. Da muss ich dich nicht fragen, ob du irgendwelche Kochroboter in deiner Küche hast.
Nur mich.
Und der läuft ziemlich gut. Ne? Dann lass uns noch anders in die Zukunft schauen. Wie sieht denn wohl das Essen der Zukunft aus, habe ich mich gefragt. Also sind wir dann mehr noch bei Algen und Insekten und die Fleischalternative aus dem 3D-Drucker, um es mal wirklich überspitzt zu sagen?
Oh, das ist ein ganz schwieriges Thema und ich glaube, es ist auch schwierig, sich da jetzt zu äußern, ohne irgendeiner Gruppe auf die Füße zu treten. Aber klar ist, dass sich das Ernährungssystem irgendwie verändern muss und dass wir im Prinzip den Fleischkonsum, wie wir ihn im Moment handhaben, dass das nicht funktioniert, aus vielen verschiedenen Gründen. Und deswegen sind natürlich Alternativen erstmal gut. Ich bin aber auch kein Freund von so hochverarbeiteten Lebensmitteln. Das heißt jetzt so ein Fleischersatz, der eben auch aus aromatisiertem, hart gewordenem Weizen oder Fett besteht, das ist jetzt allein aus der Ernährungssicht wahrscheinlich keine gute Alternative. Also ich bin immer noch wirklich ein Fan vom echten Kochen und das ist für mich die Zukunft. Also das irgendwie den Leuten zu vermitteln. Und natürlich kann man das auch mit einem Twist und das muss jetzt nicht immer irgendwie ein Gemüseeintopf sein, sondern wirklich spannende, tolle Sachen. Da tut sich ja auch viel. Die Leute machen sich auf den Weg. Es gibt da wirklich ganz viele spannende Vorbilder auch. Aber genau, also es muss sich was ändern. Aber ob es jetzt das Fleisch aus dem 3D-Drucker ist, weiß ich nicht.
Wir warten mal ab, was da noch alles passiert. Ben Perry in der SWR 1, Leute, danke für dein Kommen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.